Triggerwarnung. In dieser Folge werden gewaltsame Szenen explizit geschildert. Im Jahre 1996 ist Tupac Shakur der erfolgreichste Rapper der Welt. Weltweit hat er mehr als 75 Millionen Tonträger verkauft. Er tritt auch mehrfach in Filmen auf, unter anderem im Poetic Justice an der Seite von Janet Jackson. Übrigens kein guter Film. Im September 1996 wird auf offener Straße in Las Vegas auf ihn geschossen. Bis heute ist der Mord an Tupac nicht aufgeklärt. Wer hat die Schüsse auf ihn abgefeuert? Ist er ein zufälliges Opfer einer Straßenschießerei geworden? Oder hatte der oder die Täter es auf ihn abgesehen? Mein Name ist Steven Gätjen und ihr hört Hollywood Crime. Es ist der Abend des 7. September 1996. Tupac Shakur, der berühmteste Rapper der Welt, sitzt in einem schwarzen BMW 750i. Mit ihm im Wagen sein Plattenboss Shug Knight. Am Nachmittag hat Tupac seinen Kumpel Mike Tyson bei einem Boxkampf im legendären MGM Grand Hotel in Las Vegas angefeuert. Jetzt sind sie auf dem Weg in einen Club, in dem Tupac auftreten soll. Auf der Flamingo Road biegt Plattenboss Shug Knight, der am Steuer sitzt, rechts in die Coval Lane ab. Als sie an einer Ampel anhalten, taucht aus dem Nichts neben ihnen ein weißer Cadillac auf. Noch im Rollen werden mehrere Schüsse aus dem Seitenfenster abgefeuert. 4 Kugeln durchschlagen die Reifen. Mehrere die Beifahrertür. Und einige Kugeln die Fensterscheiben. Tupac wird von mehreren Schüssen in Brust, Becken und den rechten Arm getroffen. Eine Kugel durchschlägt seinen rechten Lungenflügel. Shug Knight wird durch einen Streifschuss am Kopf verletzt. Ein Notarzt fährt die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Tupac Shakur und Shug Knight werden notoperiert. Tupac entfernen sie einen Lungenflügel und versetzen ihn in ein künstliches Koma. Schnell machen Gerüchte die Runde, Tupac wäre schon wieder wach und würde sich vollständig erholen. Schließlich ist einige Jahre zuvor schon einmal auf ihn geschossen worden. 5 Kugeln wurden damals auf ihn abgegeben, 2 trafen ihn am Kopf. Er überlebte damals. Warum nicht auch diesmal? Aber alles Hoffen ist umsonst. Am 13. September 1996, 6 Tage nach den Schüssen auf ihn, stirbt Tupac Shakur im Alter von nur 25 Jahren im Krankenhaus in Las Vegas. Das verkündet Moderator Stan Benard am 14. September 1996 im NBC Evening News Report.
Near fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
Wer hat die tödlichen Schüsse auf Tupac Shakur abgefeuert? Am Tatort will niemand etwas gesehen oder gehört haben und Tupac Shakur hat eine unübersichtlich lange Liste an Feinden. Welcher von ihnen will den erfolgreichen Musiker tot sehen? Und warum? Die Suche nach dem Mörder gestaltet sich schwierig. Erst viele Jahre nach Tupacs Tod wagen sich Beteiligte der damaligen Zeit aus der Deckung. Sie behaupten zu wissen, wer hinter dem Attentat damals steckte. Warum erst jetzt? Und wie glaubhaft sind diese angeblichen Zeugen? Bevor wir uns auf die Suche nach den Tätern begeben, lasst uns auf die Anfänge zurückblicken. Die Anfänge von Tupac Shakur. Denn dort lassen sich möglicherweise Hinweise auf die Hintermänner finden. Tupac Shakur kommt am 16. Juni 1971 in East Harlem zur Welt. Seine Mutter Afeni ist Bürgerrechtlerin und Aktivistin der afroamerikanischen Black Panther-Bewegung. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein leiblicher Vater spielt in seinem Leben keine Rolle. Sein Stiefvater ist kriminell und wird zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er eine Bank überfallen hat. Mit 15 zieht Tupac mit seiner Mutter und seiner Halbschwester von New York nach Baltimore. Tupac besucht die School for the Arts, die sonst nur privilegierte Weiße besuchen dürfen. Er interessiert sich für Literatur, Theater und Ballett, schreibt Gedichte und Tagebuch und fängt an zu rappen. Aber nach 2 Jahren ist die sorgenfreie Zeit in Baltimore auch schon wieder vorbei. Seine Mutter beschließt, Tupac zu einem Verwandten nach Kalifornien zu schicken. Er verlässt die Schule ohne Abschluss und rutscht in die Drogenszene von San Francisco ab. Um nicht im Drogensumpf unterzugehen, setzt er alles auf eine Karte: die Musik. Die Inspiration für seine Liedtexte findet Tupac auf der Straße. Kalifornien ist oft Schauplatz brutaler Gewalt. Es gibt immer wieder Berichte über Misshandlungen oder Tötungen schwarzer Amerikaner durch Polizisten. Zu diesem Zeitpunkt sind 99% aller US-amerikanischen Polizisten weiß. Verurteilt werden die Polizisten für ihre Gewalt so gut wie nie. Das löst immer wieder bürgerkriegsähnliche Aufstände aus. Tupac Shakur beobachtet das sehr genau und verarbeitet seine Einsichten in sozialkritischen Texten. (1993) lernt Tupac einen einflussreichen, aber gefürchteten Musikpromoter kennen. Den gebürtigen Haitianer Jacques Agnon, Spitzname Haitian Jack. Trotz aller Warnungen, sich von dem Mann fernzuhalten, hängt Tupac oft mit Jack ab. Denn der fasziniert den Rapper. Er führt ihn ein in die Welt des teuren Schmucks und der Versace-Klamotten und stellt ihn den lokalen Gangstern vor. Im November 1993 feiern Tupac und Haitian Jack in einem Club in Downtown Manhattan, wo Tupac die 19-jährige Ayana Jackson kennenlernt. Tupac erzählt später, sie wären sich auf der Tanzfläche einvernehmlich näher gekommen. Anschließend gehen sie in seine Hotelsuite. 4 Tage später wird Ayana von Tupacs Tourmanager kontaktiert und wieder ins Hotel eingeladen. Diesmal trifft sie dort allerdings nicht nur auf Tupac, sondern auch auf Haitian Jack und 2 weitere Männer. Ayana Jackson behauptet, von ihnen zu Oralsex gezwungen und in der Gruppe vergewaltigt worden zu sein. Tupac widerspricht und sagt, er habe das Schlafzimmer verlassen, sobald die anderen Männer den Raum betraten. Er sei dann woanders eingeschlafen. Ayana Jackson ruft daraufhin die Polizei. Go, go, go. Tupac, Haitian Jack und die anderen Männer werden verhaftet. Dabei findet die Polizei auch noch Feuerwaffen im Hotelzimmer, von denen Tupac behauptet, dass sie nicht ihm gehören. Aber alles leugnen hilft nichts. Tupac wird wegen sexuellen Missbrauchs, Unzucht und illegalem Waffenbesitz angeklagt. Außerdem wirft man ihm vor, die 19-jährige Ayana Jackson den anderen Männern als Belohnung angeboten zu haben. Während Tupacs Prozess noch nicht begonnen hat, handelt Haitian Jack schon einen Deal aus. Er bekennt sich in 2 Punkten schuldig und entgeht so einer Haftstrafe. Das kann für Tupac nur eines bedeuten: Sein Kumpel Jack hat ihn verraten. Das erklärt Tupac auch einem Reporter der Daily News. Rückblickend war das wohl keine gute Idee, einen berüchtigten Kriminellen in aller Öffentlichkeit bloßzustellen. Im November 1994 kreuzt Tupac stoned in seinem Tonstudio am Times Square auf, wo er gerade sein nächstes Album aufnimmt. Dort trifft er auf 3 Männer in Armeekleidung. Noch bevor Tupac in den Aufzug steigen kann, ziehen die Männer Schusswaffen und befehlen ihm, sich auf den Boden zu legen. Er wird verprügelt und sie nehmen ihm seinen teuren Schmuck ab. Dann schießen sie auf ihn. Und erst als er sich totstellt, verlassen die Angreifer den Tatort. Tupac schleppt sich in den Fahrstuhl und als er am Stockwerk des Tonstudios ankommt, erwarten ihn dort, neben Haitian Jack, auch der Rapper The Notorious B.I.G. alias Biggie und der Rapper Sean Combs, besser bekannt unter dem Namen P. Diddy oder Puff Daddy. Der Hip-Hop- und Rap-Experte Ben Westhoff schreibt in seinem 2017 erschienenen Buch Original Gangsters über diese Szene Folgendes.
Tupac las aus ihren Gesichtern nicht nur Überraschung, sondern sogar Schuld ab. Tupac vermutete hinter dem Vorfall mehr als einen zufälligen Anschlag. Bill Courtney, ein pensionierter New Yorker Cop, glaubte, dass dieser Hinterhalt eine Reaktion auf Tupacs Kommentare in der Daily News waren. Zitat: Es war eine Botschaft, keine Namen zu nennen. Auch ein Artikel in der Los Angeles Times kam 2008 zu diesem Schluss. Der Pulitzer-Preisträger Chuck Phillips behauptete in seiner Reportage, dass sowohl Puffy als auch Biggie vorab Bescheid gewusst hätten. Puffy und Biggie bestritten, an diesen Verbrechen beteiligt gewesen zu sein oder auch nur davon gewusst zu haben. Haitian Jack leugnete ebenfalls jegliche Verstrickung in die Angelegenheit.
Tupac kommt ins Krankenhaus, entlässt sich aber bald selbst wieder. Er hat Angst, Todesangst, und checkt unter falschem Namen in ein Hotel ein. Dennoch erreicht ihn dort ein anonymer Anrufer, der droht, ihn umzubringen. Einen Monat nach dem Anschlag auf ihn erscheint Tupac dann im Rollstuhl sitzend im Gericht. Er wird wegen sexuellen Missbrauchs an Ayanna Jackson zu einer Mindestgefängnisstrafe von 1,5 Jahren verurteilt. Wir erinnern uns, Haitian Jack wurde für das gleiche Vergehen freigesprochen. Nicht wenige vermuteten hinter dieser harten Strafe eine Rache. Rache wegen Tupacs heftiger Songtexte gegen die Polizei. Einem Gerücht zufolge soll der damalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani selbst beim Richter angerufen haben, um sicherzugehen, dass Tupac weggesperrt wird. Tupac verbüßt aber nur die Hälfte der Strafe in einem New Yorker Sicherheitsgefängnis. Nach 9 Monaten im Knast zahlt Plattenboss Shug Knight die Kaution von $1,4 Millionen für ihn. Nachdem Tupac aus dem Gefängnis entlassen wird, kommt ihm zu Ohren, dass ausgerechnet sein Kumpel Biggie, alias The Notorious B.I.G., von dem Anschlag auf sein Leben wusste. Für Tupac ist das einer der Wendepunkte in seinem noch jungen Leben. Buchautor Ben Westhoff schreibt:
Jemand hatte versucht, ihn umzulegen. Und als das misslungen war, belangte ihn die Justiz für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte. Und nun sollte ihn noch einer seiner Freunde, jemand, dem Tupac zu Ruhm und Reichtum verholfen hatte, verraten haben? Wütend und auf Rache sinnend beschloss Tupac, dass er bereit war, neue Tracks aufzunehmen, um es seinen Feinden heimzuzahlen.
Was daraus folgt, wird in die Geschichte eingehen als größte, heftigste und tödlichste Feindschaft der Musikgeschichte. East Coast gegen West Coast. Ein Kampf zwischen zwei Plattenlabels, von denen eines in Los Angeles sitzt und das andere in New York. Auf der einen Seite das Label Bad Boy Records mit The Notorious B.I.G. und Boss P. Diddy in New York und den Gegnern auf der anderen Seite in L.A. Death Row Records mit Tupac Shakur und seinem Boss Shug Knight. Der Song Who Shot Ya von The Notorious B.I.G. gießt weiter Öl ins Feuer. Denn darin bezieht er sich auf das versuchte Attentat auf Tupac wenige Monate zuvor in dessen Tonstudio. Tupac reagiert gereizt auf die Veröffentlichung des Songs. Und damit nicht genug. Bei einer Aftershow-Party im September 1995 treffen ungeplant die beiden Entouragen der verfeindeten Plattenlabels aufeinander. Es kommt zum Streit. Der Death Row-Angestellte Jake Robles wird vor dem Club niedergeschossen und stirbt kurz darauf. Ein Augenzeuge behauptet, es sei Puff Daddys Bodyguard gewesen, der die tödlichen Schüsse abgab. Aufgeklärt wird der Fall nie. Ein Hilfs-Sheriff will außerdem einen Mann namens Orlando Anderson am Tatort gesehen haben. Der gehört zur Gang Southside Cribs, die eng mit Bad Boy Records aus New York verbunden ist, dem Musiklabel von P. Diddy. Den Namen Orlando Anderson solltet ihr euch merken, denn der wird später noch im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf Tupac wichtig. Als das Album All Eyes on Me 1996 erscheint, katapultiert es Tupac endgültig in den Olymp der erfolgreichsten Rapper und Musiker. Der Song California Love wird sein mit Abstand erfolgreichster Song. Kurz darauf nimmt er Hit 'Em Up auf, den heftigsten Diss-Track aller Zeiten. Der Song greift nicht nur auf Samples und Textzeilen zurück, die Biggie, alias The Notorious B.I.G., verwendet hat. Auch Textzeilen in dem Song lassen sich eindeutig als Attacke auf Biggie verstehen. Gleich am Anfang des Songs heißt es: Der Song wimmelt nur so vor Beleidigungen und Morddrohungen. Gegen Biggie, alias The Notorious B.I.G., aber im Grunde gegen alle beim verfeindeten Label Bad Boy Records. Auch gegen dessen Boss Puff Daddy. Und am Ende, kurz vor dem Höhepunkt, rappt Tupac: Tupac droht, auch die Kinder der Bad Boy Gang zu erschießen. Der Höhepunkt der brutalsten Ära in der Geschichte des Hip-Hops ist erreicht. Mit mehrfachen Morddrohungen in einem einzigen Song. Aber auch zwischen Tupac und seinem Plattenboss Shug Knight scheint der große Frieden vorbei zu sein. Es wird gemunkelt, dass Tupac Death Row verlassen will. Dafür sprechen würde, dass Tupac in exzessiven Aufnahmeorgien einen Song nach dem anderen produziert, um seinen Vertrag mit Shug schnellstmöglich zu erfüllen. Außerdem plant Tupac sein eigenes Label, Machiavelli Records. Er engagiert einen Anwalt, der ihm dabei helfen soll, sich geschäftlich von Death Row Records zu lösen. Am 7. September 1996 findet im ausverkauften MGM in Las Vegas ein Boxkampf von Tupacs Kumpel Mike Tyson statt. Tyson saß 3 Jahre wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Jetzt arbeitet er an seinem Comeback. Als Tyson sich Richtung Ring aufmacht, dröhnt Let's Get It On aus den Boxen. Ein Song von Tupac für Mike Tyson geschrieben. In weniger als 2 Minuten ist der Kampf vorbei. Tyson schlägt den amtierenden Schwergewichtsweltmeister K.O. Shug und Tupac gehen nach dem Kampf in die Umkleide, gratulieren Tyson und verabreden sich für später. Tupac ist voller Adrenalin und macht beim Verlassen der Umkleide mehrere Schattenboxbewegungen. Im Foyer des MGM erzählt ihnen einer von Shugs Mitarbeitern von einem zwielichtigen Typen, den er beim Boxkampf gesehen hätte. Es soll sich um einen Typen handeln, der Tupac kürzlich die Death Row-Halskette bei einer Schlägerei geklaut hat. Derselbe Typ, der auch am Tatort war, als Shugs Bodyguard vor 1 Jahr in Atlanta ermordet wurde. Sein Name, ihr erinnert euch, Orlando Anderson. Tupac stürmt los. Als er den Mann findet, schlägt er ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht. Anschließend treten Shug und seine Crew auf den Mann ein. Sicherheitskräfte schreiten ein und werfen die Schläger aus dem MGM-Hotel. Tupac geht zunächst in sein Hotel, zieht sich für einen späteren Auftritt am Abend im Club 662 um. Der Konvoi, mit dem sie zu dem Auftritt fahren, besteht aus 6 Fahrzeugen, in denen Sicherheitskräfte, Gangmitglieder und Plattenlabel-Mitarbeiter sitzen. Tupac fährt allein mit Shug in dessen BMW. An der Kreuzung Flamingo Road, Ecke Coval Road, kommt ihnen ein weißer Cadillac entgegen, macht einen U-Turn und fährt neben den BMW, in dem Shook und Tupac sitzen. Ein Arm wird aus dem Fenster gestreckt und mit einer Glock Kaliber 40 in der Hand wird sofort das Feuer eröffnet. Ben Westhoff schildert in seinem Buch Original Gangsters die dramatischen Sekunden.
Tupac versuchte, sich auf die Rückbank zu flüchten. Ich packte ihn, sagte ihm, er solle sich ducken und bedeckte ihn, schilderte Shook die Situation. Es fielen ungefähr ein Dutzend Schüsse. Tupac wurde 4-mal getroffen. Eine Kugel prallte von seinem Hüftknochen ab und landete in seiner Lunge. Shook wurde gestreift, wahrscheinlich von einem Bruchstück eines Projektils oder einem herumfliegenden Fragment des zerschossenen Wagens.
Während Shook versucht, den Wagen vom Tatort zu fahren, nimmt ein Wagen mit Shooks Wachleuten die Verfolgung der Angreifer auf. Shook kollidiert mit einem Bordstein und die Reifen platzen. Schließlich trifft auch die Polizei ein, fixiert Shook und seine Leute auf dem Boden. Ein Krankenwagen bringt Tupac ins University Medical Center. Als er dort eintrifft, blutet Tupac zwar, ist aber bei Bewusstsein. In den nächsten Tagen wird Tupac mehrfach operiert. Sein rechter Lungenflügel wird entfernt und er erhält mehrere Bluttransfusionen. 6 Tage lang kämpft Tupac um sein Leben. Am 13. September bittet Tupacs Mutter Afeni die Ärzte, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Einer der populärsten Theorien zufolge soll es ausgerechnet Tupacs Plattenboss Shook Knight gewesen sein, der die tödlichen Schüsse auf Tupac in Auftrag gegeben haben soll. Aber warum sollte er das tun, wo Tupac doch sein erfolgreichster Act ist und ihm Millionen einbringt? Das fragen sich auch der Bürgerrechtsanwalt Benjamin Crump, Buchautorin Lolita Files, Journalist P. Frank Williams und Reporterin Stephanie Frederick. In der mehrteiligen Serie Who Killed Tupac auf A&E TV legen sie brisante Details offen.
Well, it's all about money.
Right.
First Suge Knight loses Dr. Dre. Mm-hmm. And now there's rumors Tupac wants to leave Death Row. That's a 2 big hits for Death Row. 2 major hits.
So he's losing all his money makers.
He's losing his big
the
money
cash
makers.
Cash cows.
And also, there was a huge payment due to Tupac from his All Eyes on Me CD. Mm. That double CD sold 5 million copies, ooh, just 10 million because it's double. So a huge royalty payment was due in October.
And he was shot on September 7th, 1996.
Shook Knight hatte schon den Rapper Dr. Dre an die Konkurrenz verloren. Jetzt drohte auch Tupac, das Label zu verlassen. Von Tupacs Tod profitiert Shook Knight definitiv am meisten. Er kann die Einnahmen von Tupacs Albumverkäufen behalten. Und Shook Knight kassiert weiter die Tantiemen, die ihm die Songs von Tupac einbringen. Hätte Tupac Death Row verlassen, hätte er ziemlich sicher seine bisherigen Songs mitgenommen und hätte die Tantiemen selbst kassiert. Russell Poole, ein ehemaliger Polizist des Los Angeles Police Department, meldet sich zu Wort. Er sagt, er kenne die Gründe, warum die Polizei nach Tupacs Tod dessen Plattenboss Shook Knight nicht weiter verdächtigt hätte. Im Film Biggie and Tupac von Dokumentarfilmer Nick Broomfield aus dem Jahr 2002 sagt der Ex-Polizist:
You know, there's a lot of factors, but I think the fact that law enforcement officers were working for Death Row, and that was a scandal in itself, okay? The fact that law enforcement officers were working for gangsters, known felons, basically organized crime, because it was no secret that Death Row Records was involved in drug trafficking.
Poole behauptet, Polizisten hätten für Shook Knight gearbeitet, der ins organisierte Verbrechen verwickelt gewesen sein soll. Das klingt wie ein schlechter amerikanischer Gangsterfilm. Aber tatsächlich stimmt es, dass damals zwischen 30 und 40 Polizisten außerhalb ihres Polizeidienstes für Death Row Records als Sicherheitsleute arbeiten. Für Ex-Polizist Russell Poole steht fest, dass Shug Knight den Mord an Tupac wie einen Gangmord aussehen lassen wollte. Eine wirre Einzelmeinung? Nein. Auch Kevin Hackey, einer der Polizisten, die für Shug Knight arbeiten, hat eine klare Meinung zu der Angelegenheit. Hackey war einer von Tupacs persönlichen Bodyguards. Er sagt, Death Row schuldete Tupac $10 Millionen. Und er behauptet, dass Tupac unmittelbar vor seinem Tod gesagt haben soll, er würde Death Row verlassen und unveröffentlichte Songs im Wert mehrere Millionen Dollar mitnehmen. Für Hackey sind das die wahren Motive hinter Tupacs Ermordung, wie er in der Doku Biggie and Tupac sagt.
Based upon what I've been told within the industry and based upon what I knew for a fact that was going on, Tupac was leaving a record company. Okay, because Tupac didn't need Suge Knight. He'd had other several other offers. I would have to say, in a sense, that he had something to do with the orchestration of the shooting of Tupac.
Vieles deutet auf Suge Knight als Auftraggeber für den Mord an Tupac hin. Aber hätte es nicht einfachere Wege gegeben, als Schüsse auf einen Wagen abfeuern zu lassen, in dem er selbst sitzt, und darauf zu hoffen, dass ihn keine der Kugeln trifft? Diese Frage stellt sich auch Bobby Ladd, Polizeidirektor im Ruhestand, der damals an den Ermittlungen beteiligt war. In der Dokumentation Murder Rap von Regisseur Mike Dorsey aus dem Jahr 2009 sagt er:
It's ridiculous also, if he wanted Tupac killed, he could have had him killed. He's surely not going to sit next to him in a car and say, all right, come up beside my car and shoot 9 times in and hope you don't hit me, and I'm sitting right next to him.
Das Argument des Polizisten klingt schon plausibel. Warum sollte Shug Knight jemanden beauftragen, auf einen Wagen zu schießen, in dem er selbst sitzt? Viel zu leicht hätte er dabei selbst sein Leben verlieren können. Es hätte doch viele, deutlich einfachere Möglichkeiten gegeben, Tupac umzubringen, als ausgerechnet, wenn er selbst im Wagen neben ihm sitzt. Aber wenn nicht Shug Knight, wer hätte sonst ein Interesse haben können, Tupac zu töten? Was war da nochmal wenige Stunden vor Tupacs Ermordung passiert? Richtig, die Schlägerei in der Lobby des MGM-Hotels in Las Vegas. Wir erinnern uns. Orlando Anderson war dort von Tupac und weiteren Mitgliedern von Death Row Records zusammengeschlagen worden. Orlando Anderson ist Gangmitglied des rivalisierenden Plattenlabels Bad Boy Records. Fest steht, niemand aus der Gang wird mit der Polizei reden. Also müssen sich die Polizisten etwas einfallen lassen. Sie konzentrieren sich auf einen Mann namens Dwayne Davis, Spitzname Keefy D. Er ist Mitglied der Gang The Southside Compton Crib und er ist der Onkel von Orlando Anderson. Beide sind erwiesenermaßen in der Nacht, in der Tupac erschossen wurde, in Las Vegas gewesen. Das LA Police Department sucht nach einem Weg, Keefy D zur Aussage zu zwingen. Sie finden heraus, dass gegen Keefy D wegen Drogenhandels ermittelt wird. Daraufhin kontaktieren sie einen seiner Drogenkuriere und überzeugen ihn, undercover zu ermitteln. Monatelang wird Keefy D abgehört, bis die Polizei genug Beweise hat, die Keefy D lebenslang hinter Gitter bringen. Sie schlagen ihm einen Deal vor. Keefy D bleibt eine lebenslange Haftstrafe erspart. Und er kann für Verbrechen, die er in Bezug auf Tupacs Tod zugibt, nicht verurteilt werden. Dafür muss er der Polizei die wahren Ereignisse aus der Todesnacht verraten. Im Jahr 1996 wird Keefy D's Neffe Orlando in der Hotellobby von Tupac und seinen Leuten zusammengeschlagen. Keefy D wird damals natürlich auch als Zeuge von der Polizei vernommen. Damals sagt er der Polizei, er glaube, Shug Knight sei schuld am Mord von Tupac, weil Tupac plante, Death Row Records zu verlassen. Mit der Aussicht auf Straffreiheit gibt Keefy D zu, der Polizei damals wörtlich Bullshit erzählt zu haben. Keefy D zufolge soll Puff Daddy damals erklärt haben, er würde alles für die Köpfe von Tupac und Shug geben. Zur Erinnerung. Puff Daddy ist nicht nur ein erfolgreicher Rapper. Sein Song I'll Be Missing You zählt zu den erfolgreichsten Rap-Songs der Geschichte. Allein in Deutschland verkauft sich der Song mehr als 1,5 Millionen Mal. Puff Daddy ist auch Boss von Bad Boy Records, also jenem Label, dem Tupac den Krieg erklärt. Zwar behauptet Puff Daddy, Keefy D nicht zu kennen, aber es gibt unzählige Augenzeugen, die die beiden als gute Freunde bezeichnen. Keefy D sagt in dem Gespräch aus, Puff Daddy hätte Todesängste ausgestanden. Die Morddrohungen in Tupacs Musikvideo Hit 'em Up hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Puff Daddy will sich schützen und will lieber zuschlagen, bevor er selbst zum Opfer wird. Noch deutlicher wird Keefy D in seiner Aussage, als es um die Summe geht, die Puff Daddy für die Ermordung von Tupac und Shook Knight bereit war zu zahlen. In der Doku Murder Rap ist der Mitschnitt der Vernehmung zu hören.
Who brought up the amount of $1 million?
Shit, he did.
Puffy did?
Yeah.
Okay. Wasn't you?
No, it wasn't me. I'm shit. $1 million. Yeah. Yeah. Take it for 50. You know what I'm saying? Shit.
So he brought up them $1 million.
Yeah. No project dudes will kill your ass for $1,500.
$1 million für den Tod von Tupac Shakur und Shook Knight. Wenn das stimmt, was geschah am Wochenende von Tupacs Ermordung? Mit Keefy D's Aussage lässt sich die Tat folgendermaßen rekonstruieren. Am Vortag von Mike Tysons Kampf fährt Keefy D mit seinem Gangkumpel Eric Martin nach Las Vegas. Am nächsten Tag folgen ihm in einem geliehenen weißen Cadillac sein Neffe Orlando Anderson mit weiteren Gangmitgliedern, Terrence Brown und DeAndre Smith. Dort wollen sie Keefy D treffen. Während Keefy D und sein Kumpel Eric Martin essen gehen, wird sein Neffe Orlando Anderson in der Hotellobby von Tupac zusammengeschlagen. Was für eine Ironie. Tupac verprügelt ausgerechnet den Neffen jenes Mannes, der beauftragt wurde, für $1 Million eben ihn, Tupac, umzubringen. Gleich nach dem Mord hatte Keefy D noch ausgesagt, er hätte Orlando versucht zu beruhigen und ihn von einem Racheakt abzuhalten. Jetzt sagt er, er hätte auf Vergeltung bestanden. Sein Kumpel Eric Martin weiß von dem Millionen-Dollar-Angebot für Tupacs Ermordung. Für ihn ist es der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen. Wohin Tupac und Shook Knight später in der Nacht wollen, ist kein Geheimnis. Sie wollen den Sieg von Mike Tyson im Club 662 feiern. Orlando Anderson steigt mit Terrence Brown und DeAndre Smith in den weißen Cadillac. Keefy D und Eric Martin folgen in einem Van. Sie fahren zum Club 662. Sie warten. 15, 20 Minuten. Aber Tupac taucht nicht auf. Die Männer werden nervös, sagt Keefy D. Sie wollen nicht mehr warten, sie wollen es auf eigene Faust regeln. Sie setzen sich zu viert in den weißen Cadillac. Terrence Brown sitzt am Steuer, Keefy D auf dem Beifahrersitz, hinter dem Fahrer sitzt DeAndre Smith. Und auf der rechten Seite der Rückbank, hinter dem Beifahrersitz, Keefy D's Neffe Orlando Anderson. Beim Herumfahren sichten sie das Auto, in dem Shook Knight und Tupac sitzen. Sie machen einen U-Turn und fahren hinter dem Wagen her. Eigentlich will Keefy D den tödlichen Schuss abgeben. Aber es kommt anders, wie er in der Vernehmung sagt, deren Mitschnitt in der Doku Murder Rap zu hören ist.
I thought he was gonna pull on my side. You know, that's my little nephew, I'm gonna look out for him, you know. He pulled off on his side.
So you were fitting a blast if you had to, or you were just...
Yeah, if we would have been on my side, I would have blasted. Gave it to Dre, and Dre was like, no, no. And Lane's like, dude, pop it, dude. And the window rolled down the window, pop.
Weil der Wagen auf der falschen Seite hält, realisiert Keefy D, dass er nicht der Schütze sein kann. Also drückt er die Waffe DeAndre Smith in die Hand, der hinten links sitzt und in der besten Position ist, um zu schießen. Aber DeAndre hebt die Hände und weigert sich. Stattdessen lehnt sich Orlando Anderson nach vorne, nimmt die Waffe, lehnt sich an DeAndre vorbei aus dem Fenster und beginnt sofort in den BMW zu schießen. Wenn die Aussage von Kifidi stimmt, war es sein eigener Neffe, der Tupac Shakur erschossen hat. Aber er nennt nicht nur Orlando Anderson als Schützen, sondern auch Puff Daddy als Auftraggeber. Greg Kading, Ermittler der L.A. Mordkommission, ist also kurz davor, den Fall zu lösen. Sie kennen den Namen des Todesschützen, Orlando Anderson. Der kann aber nicht mehr dazu vernommen werden. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Orlando Anderson ist am 29. Mai 1998 während einer Gangschießerei gestorben. Aber die Mitwisser sind noch auf freiem Fuß. Wird mit den neuen Beweismitteln und Zeugenaussagen der Mord an Tupac also endlich aufgeklärt? Es kommt aber anders. Völlig anders. Der Polizist Greg Kading wird von dem Fall abgezogen. Ein Nachfolger, ein neuer leitender Ermittler für diesen Fall, wird nicht ernannt. Der Fall wird damit eingestellt. Die neuen Fakten werden nie vor ein Gericht gebracht. Eine Anklage gegen Puff Daddy wegen Anstiftung zum Mord wird nie erhoben. Bis jetzt. 2023, fast 30 Jahre nach dem Mord, wurden die Ermittlungen nun wieder aufgenommen. Im Juli 2023 wurde in einem Vorort von Las Vegas ein Haus durchsucht. Der Durchsuchungsbefehl sei im Zusammenhang mit den Schüssen auf Tupac Shakur erteilt worden, zitiert die Las Vegas Review die Polizei von Las Vegas. Das ist für viele eine sehr gute Nachricht. All die Jahre stand nämlich im Raum, dass es einzig an der Hautfarbe von Tupac liegt, dass der Fall zu den Akten gelegt wurde. Der Bürgerrechtler Benjamin Crump formuliert sein Unbehagen in der Doku Who Killed Tupac so.
Tupac was one of the most successful musicians in America, but he was also a young black man. He was killed and like so many others, never received justice.
Hollywood Crime ist eine Produktion von Elbgorilla im Auftrag von RTL Plus Musik.